Wir kommen zu der Schriftlesung und ich lese uns das Kapitel 38 in dem Buch Genesis, das erste Buch Mose, Kapitel 38, ab Vers 1. Dies ist das Wort des Herrn. Es geschah aber um jene Zeit, dass Juda von seinen Brüdern wegzog und sich zu einem Mann aus Adullam wandte, der Hira hieß. Und Juda sah dort die Tochter eines Kanaaniters, der Schur hieß, und er nahm sie zur Frau und ging zu ihr ein. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Er. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Onan. Und wiederum gebar sie einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Schelah. Er befand sich aber in Kesib, als sie ihn gebar. Und Juda gab seinen erstgeborenen Sohn Er eine Frau, die hieß Tamar. Aber er, der erstgeborene Judas, war böse in den Augen des Herrn, darum tötete ihn der Herr. Da sprach Juda zu Onan: Komm zu der Frau deines Bruders und vollziehe mit ihr die Schwagerehe, damit du deinem Bruder Nachkommen erwächst. Da aber Onan wusste, dass der Nachkomme nicht sein eigener sein würde, ließ er es auf die Erde fallen und verderben, wenn er zur Frau seines Bruders ging, um seinem Bruder keine Nachkommen zu geben. Was er tat, missfiel aber dem Herrn, da tötete er auch ihn. Da sprach Juda zu Tamar, der Frau seines Sohnes: Bleibe als Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Schelah erwachsen ist. Denn er dachte, vielleicht könnte er auch sterben wie seine Brüder. So ging Tamar hin und blieb im Haus ihres Vaters. Als nun viele Tage verflossen waren, starb die Tochter Schuas, die Frau Judas. Und nachdem Juda ausgetrauert hatte, ging er hinauf zu seinen Schafherden nach Timna, er und Hira, sein Freund aus Adullam. Da wurde der Tamar berichtet: Siehe, dein Schwiegervater geht hinauf nach Timna, um seine Schafe zu scheren. Da legte sie die Witwenkleider ab, bedeckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich und setzte sich ans Tor von Enaim am Weg nach Timna. Denn sie sah, dass Schelah erwachsen war und sie ihm nicht zur Frau gegeben wurde. Als nun Juda sie sah, glaubte er, sie sei eine Hure, denn sie hatte ihr Angesicht bedeckt. Und er bog ab zu ihr an den Weg und sprach: Lass mich doch zu dir kommen, denn er wusste nicht, dass sie die Frau seines Sohnes war. Sie antwortete: Was willst du mir geben, wenn du zu mir kommst? Er sprach: Ich will dir einen Ziegenbock von der Herde schicken. Sie antwortete: So gib mir einen Pfand, bis du ihn mir schickst. Er sprach: Was willst du, dass ich dir zum Pfand gebe? Sie antwortete: Deinen Siegelring und deine Schnur und deinen Stab, den du in deiner Hand hast. Da gab er es ihr und ging zu ihr ein, und sie wurde von ihm schwanger. Und sie machte sich auf und ging hin und legte ihren Schleier ab und legte wieder ihre Witwenkleider an. Juda aber sandte den Ziegenbock durch seinen Freund, den Adullamiter, um das Pfand von der Frau zurückzuerhalten, aber er fand sie nicht. Da fragte er die Leute an jenem Ort und sprach: Wo ist die Tempelhure, die bei Enaim am Weg saß? Sie antworteten: Es ist keine Tempelhure hier gewesen. Und er kam wieder zu Juda und sprach: Ich habe sie nicht gefunden. Dazu sagen die Leute an jenem Ort, es sei keine Tempelhure dort gewesen. Juda sprach: So soll sie das Pfand für sich behalten, damit wir nicht in Verruf geraten. Siehe, ich habe den Bock geschickt, aber du hast sie nicht gefunden. Und es geschah nach etwa 3 Monaten, da wurde dem Juda berichtet: Deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben. Und siehe, sie ist von der Hurerei auch schwanger geworden. Da sprach Juda: Führt sie hinaus, damit sie verbrannt werde. Und als man sie hinausführte, schickte sie zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen: Von dem Mann bin ich schwanger geworden, dem das gehört. Und sie sprach: Erkenne doch, wem gehört dieser Siegelring und die Schnur und der Stab. Da erkannte es Juda und sprach: Sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie nicht meinem Sohn Schelah gegeben. Und er hatte hinfort keinen geschlechtlichen Umgang mehr mit ihr. Und es geschah, als sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und es geschah, als sie gebar, da kam eine Hand heraus, da nahm die Hebamme einen roten Faden und band ihn darum und sprach: Der ist zuerst herausgekommen. Als dieser aber seine Hand wieder hineinzog, siehe, da kam sein Bruder heraus, und sie sprach: Warum hast du dir einen solchen Riss gemacht? und man gab ihm den Namen Peres. Danach kam sein Bruder heraus, der den roten Faden um die Hand hatte, und man gab ihm den Namen Serach. Dies ist das Wort des Herrn. Lass uns kurz still werden und ich möchte vor der Botschaft noch beten. O Herr, unser Gott, gib du uns Gnade, Herr, zu verstehen, was hier geschieht. Und gib du uns Herzen, die lernen und sehen, wer wir sind. Gib uns zu verstehen, Herr, was wir noch nicht verstanden haben. Und verändere du uns wirksam durch deinen Geist und durch dein heiliges Wort. Das bitten wir im Namen Jesu Christi. Amen. Wir gehen in Genesis weiter und haben das 38. Kapitel gelesen. Und wir haben letztes Mal schon gesehen, wie Juda einen Fehler nach dem anderen begangen hat. Entscheidungen, die zerstören, weil er Entscheidungen trifft, die bewusst gegen das Wort Gottes sind. Juda weiß ganz genau, was er tut. Und wir sehen die Auswirkungen bei Juda. Du erinnerst dich, Juda, er verlässt seine Brüder, er verlässt sozusagen die erste Gemeinde und wir haben die unausweichlichen Folgen gesehen. Weltlicher Freund, weltliche Frau und ein Leben wie die Welt. Und es ist ein absolut seltsamer Gedanke, auch heute und leider hören wir das immer wieder, wenn solche Äußerungen gemacht werden, ich bin zwar ein Christ, will aber nicht zum Leib Christi gehören. Und du siehst, da passt irgendetwas nicht. Und hier sehen wir, wie Juda der Gemeinde Gottes den Rücken zuwendet. Aber das ist nicht alles, was wir hier in diesem Kapitel sehen, sondern wir sehen auch, wie Sünde einen immer wieder einholt. Es war Judas Idee, Josef zu verkaufen und er zog von seinen Brüdern weg. Und er geht weg und vielleicht hat er gehofft, es alles wird jetzt besser. Was geschehen ist geschehen, es ist vorbei. Aber es ist nicht vorbei. Es ist nicht vorbei, weil Sünde einen immer einholen wird. Und nicht nur die Sünde von Juda holt ihn ein, schau seine drei Söhne ein oder seine zwei ersten Söhne an. Auch ihre Sünde holt sie ein. Und selbst wenn du weiterliest, siehst du, dass nicht nur die Sünde von den Söhnen Judas eingeholt wird, sondern nimm die Söhne Jakobs als Ganzes. Auch ihre Sünde holt sie ein. Sie stehen später vor Josef, dem Herrscher Ägyptens. Ihre Sünde holt sie ein. Paulus schreibt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Schau, du kannst nicht von deiner Vergangenheit wegschleichen und meinen, es wird alles vergessen oder alles wird jetzt besser werden. Nein, du musst mit deiner Vergangenheit zu Christus fliehen. Du musst mit deiner Vergangenheit zu Christus gehen, weil nur er allein die Ruhe und Frieden für deine Seele geben kann. Bei ihm wird alles besser. Und Judas Sünde holt ihn ein. Er heiratet eine Frau und sie gebiert ihm drei Söhne. Er, Onan und Schela. Und die Schlachtübersetzung nennt den ersten Sohn oder übersetzt den ersten Sohn mit er, aber weil es auch ein Pronomen ist, ist es manchmal verwirrend, er. Deswegen werde ich im Folgenden ger, wie die Elberfelder den Namen übersetzt, damit es hier keine Verwirrung gibt. Also ger ist der erste Sohn, Onan und dann Schela. Und lass uns in dem Folgenden zuerst Juda und seine Söhne anschauen. Danach werden wir uns einige Gedanken zu Tamar machen und dann sehen, wie der Text auch deutlich macht, wie Gnade durchbricht. Unser erster Punkt, Juda und sein Versagen, die Verse 1 bis 11. Juda ergibt seinem erstgeborenen Sohn Ger eine Frau, Sie heißt Tamar und sie heiraten. Und es scheint eine kurze Ehe zu sein. Warum? Ger wird getötet. Und der Text sagt auch, von wem Ger getötet wird. Es ist das erste Mal, dass Gottes Gericht direkt an einem Individuum ausgeführt wird. Gott tötet Ger. Selbst Kain, der seinen eigenen Bruder ermordete, wird von Gottes Angesicht vertrieben. Der Herr hat ihn nicht niedergeschlagen, aber Ger schlägt Gott selbst nieder. Vers 7 sagt, Ger, der erstgeborene Sohn Judas, war böse in den Augen des Herrn, darum tötete ihn der Herr. Wir wissen nicht, was Ger getan hat, aber die Tatsache, dass Gott ihn niederschlägt, sagt uns, dass er durch und durch verdorben gewesen sein muss. Ihr Lieben, was für eine ernste Warnung für uns alle, nicht wahr? Gott schaut darauf, was du tust. Gott schaut darauf, was du denkst, was du sprichst, was du hörst, was du schaust. Gott sieht all das. Nichts ist verborgen vor Gott, nichts ist dunkel vor dem Allmächtigen. Du bist niemals allein. Und ihr Lieben, der Text spricht auch zu uns als Eltern, genauso wie zu den Kindern, das heißt zu uns allen. Schau, als Eltern kannst du alles richtig machen und dennoch können deine Kinder einen falschen Weg gehen. Wir haben im Wort Gottes keine Garantie, dass wenn du deine Kinder richtig erziehst, sie automatisch gerettet werden. Du erinnerst dich an den Kerkermeister in Apostelgeschichte 16, als er so erstaunt ist über die Befreiung von Paulus, der Gefangenen, und er ruft, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und Paulus und Silas antworten, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Gott wirkt mit seiner Gegenwart und durch die Gnadenmittel in dem Gläubigen und in seinem Haus. Das sagt uns der Vers 31 in Apostelgeschichte 16. Und was für ein Segen das ist, nicht wahr? Das sind die Vorrechte, die viele andere nicht haben. Nimm eine Familie, die das Wort Gottes nicht kennt. Das heißt, es gibt keinen in der Familie, der für die Ungläubigen in der Familie betet. Das Wort Gottes wird nicht gelesen. Das Evangelium wird nicht ausgelebt. Man ermahnt sich nicht gegenseitig im Wort Gottes und ermutigt sich nicht in Christus zu wandeln und zu leben. Und natürlich, Gott kann auch hier retten. Aber zu so jemandem muss zuerst das Wort Gottes gebracht werden. Das ist außergewöhnlich. Die gewöhnliche Art ist nicht das Einpfropfen neuer Zweige. Die gewöhnliche Art ist das natürliche Hervortreten der Zweige, die aus den Trieben kommen. Warum? Weil Gott durch sein Wort wirkt. Und was für ein großer Segen, wenn das Wort Gottes, wenn es einen Christen in der Familie gibt. Das ist der normale Weg und das ist eine große Ermutigung für jeden Christen, der Ungläubige in der Familie hat. Wir dürfen vertrauensvoll auf die Erlösung unserer Familienmitglieder hoffen und vertrauen. Gott wird Großes tun, er kann Großes tun und er hat es verheißen, Großes zu tun, weil Gott uns diesen Bundessegen und diese Gnadenmittel anvertraut hat. Darum dürfen wir auch darauf vertrauen. Das heißt, du darfst Gewissheit haben. Du darfst als Christ Gewissheit haben, dass Gott rettet. Und du darfst darauf vertrauen. Und das ist keine Anmaßung. Es gibt einen Unterschied zur Anmaßung. Schau, Gewissheit kommt aus dem Glauben heraus, dass Gott das tut, was er verheißen hat, dass Gott diese Gnadenmittel gebraucht. Anmaßung dagegen kommt aus den Werken, es ist die Frucht des Stolzes. Du erinnerst dich an die Pharisäer, wir sind die Nachkommen Abrahams, sie maßen sich etwas an, was zu ihrem Verderben wird. Das heißt, wir dürfen mit Gewissheit darauf vertrauen, dass Gott Großes tun wird. Aber es bedeutet auch, selbst wenn du alles richtig machst, hast du keine Garantie, dass jeder gerettet wird. Aber umgekehrt entschuldigt es nicht eine Passivität. Es entschuldigt nicht, wenn du deine Verantwortung als Eltern ignorierst. Du kannst alles richtig machen, deine Kinder gehen den falschen Weg. Aber hier in Genesis 38 gibt es keinen Hinweis, dass Juda mit seinen Söhnen gebetet hat. Es gibt keinen Hinweis, dass Juda mit seinen Söhnen über den Bund Gottes gesprochen hat, den sein Vater, sein Großvater und Urgroßvater bekommen haben. Nein, seine Söhne sind durch und durch verdorben. Ger sündigt und es ist so schlimm, dass Gott ihn direkt tötet. Und Onan ist nicht besser. Und er wird genauso vom Herrn niedergeschlagen. Bei ihm wissen wir etwas mehr als bei Ger. Ger stirbt sofort und Tamar bleibt als Witwe ohne Kinder zurück. Und Juda weist richtig seinen nächsten Sohn Onan an, er soll Tamar heiraten und für Nachkommen für seinen Bruder sorgen. Und schau, was er tut. Er weiß, dass es nicht sein eigener Nachkomme wird. Und so nimmt er äußerlich Tamar zur Frau und gehorcht nur äußerlich seinem Vater und dem Gesetz. Die Schwagerehe damals ist auch ein Schutz für die Frau. Sie ist als Witwe allein und als Witwe hat sie nur zwei Möglichkeiten. Entweder wird sie eine Prostituierte oder sie wird den Hungertod sterben müssen. Und Onan geht äußerlich seiner Pflicht nach, er wahrt den Schein. In Wahrheit tut er aber genau das Gegenteil, was er äußerlich anderen vorgaukelt. Jedes Mal, wenn er mit Tamar intim wird, lässt er seinen Samen zur Erde fallen und verderben. Und was er tut, ist ein Greuel vor Gott. Und Gott tötet ihn auch. Schau, ohne Kinder zu sterben bedeutet, dass der Bruder keine Nachkommen haben wird. Du erinnerst dich an Ruth, die Moabiterin. Entschuldigung. Ja, doch, Ruth, die Moabit, Naemi. Es ist die härteste Strafe in dem Volk Gottes. Und warum ist es so schmerzhaft für das Volk Gottes? Weil jeder gehofft hat, dass aus seinem Samen der verheißene Messias kommen würde. Und solange ihr Name in dem Volk Israel da ist, kann es sein, dass durch diesen der Nachkomme Israels kommen wird, der verheißene Messias. Und wenn dein Same aus dem Register Israels verschwindet, wird es als Strafe Gottes gesehen. Und schau, es geht hier überhaupt nicht um Verhütung. Nein, alles, wirklich alles, was Onan hier tut, ist Sünde und falsch. Onan ist der Sohn Judas. Er ist ein Nachkomme Abrahams, ein Nachkomme Isaaks, ein Nachkomme Jakobs. Gott hat gesagt, durch diese Linie wird der verheißene Messias kommen. Durch den alle Nationen gesegnet sein werden. Onan hätte es besser wissen müssen. Sie sollen fruchtbar sein, sich mehren. Und der Herr wird sie segnen. Und Onan, er handelt ganz bewusst gegen Gottes Wort mit erhobener Hand. Onan ist absolut selbstsüchtig, fleischlich und weltlich gesinnt. Er ist ein Heuchler durch und durch. Er geht zu Tamar ein, nicht um seine Pflicht zu erfüllen, nicht aus Treue und Liebe, nein, nur für sein Vergnügen. Er lebt einen Schein der Pflicht, nimmt körperlich, was er will, ohne seine Verantwortung ernst zu nehmen. Er ist ein Heuchler. Und Gott sieht es. Und Gott schlägt ihn nieder. Und Tamar ist wieder eine Witwe und ohne Kinder. Lass uns etwas über Tamar nachdenken. Das ist unser zweiter Punkt. Wie muss sie sich wohl all die Zeit vorgekommen sein? Dein Herz, es muss zu ihr ausgehen, wenn du liest, was hier geschieht. Du kannst ihren Schmerz sehen, nicht wahr? Gerd tot, ihr erster Ehemann. Sie bleibt zurück als Witwe ohne Kinder. Onan missbraucht sie, nimmt, was er will. Und sie erträgt alles. Dann stirbt Onan. Und Tamar bleibt wieder allein zurück. Ihr Ruf völlig ruiniert. Andere denken, wenn sie von außen die Situation betrachten und sehen, was in der Familie vorgeht, werden alle denken, dass Tamar die Schuldige ist. Alles liegt an ihr. Sie ist die schwarze Witwe, unfruchtbar und gefährlich. Wenn andere sie nicht beschuldigen, dann auf jeden Fall Judah. Er verspricht ihr seinen dritten Sohn Schelah, was Tamars Recht ist, aber das Versprechen stellt sich als Lüge heraus. Und Judah denkt nicht daran, Tamar den Schelah zu geben, sonst stirbt er auch noch, Vers 11. Stell dir diese Frau vor. Sie wird missbraucht. Sie wird belogen. Und danach wird sie zu ihrem Vater zurückgeschickt, weil sie keine Bleibe im Hause Judas hat. Er will sie nicht bei sich haben. Und geht dein Herz nicht zur Tamar aus, wenn du all das liest und hörst? Und vielleicht hat sie nur etwas im Haus Judas am Rande gelernt oder gehört. Wie ein Autor sagt, du hast meinen Freund mir entfremdet. Einsam muss ich weitergehen, festgebunden, hilflos, elend, in der Bitternis bestehen. Freund und Liebste sind geschieden, dunkel ist mein Pfad und schwer. Herr, sei du mein Trost, hienieden zu dir rufe ich umso mehr. Herr, du Gott, mein Heil und Leben, Tag und Nacht schrei ich zu dir, lass mein Flehen Gnade finden. In Erbarmen antworte mir. Nach einiger Zeit stirbt die Frau von Judah und er geht mit Hira, seinem Freund, nach Timna zu den Schafherden. Natürlich, der Zweck rechtfertigt nicht die Mittel. Wenn du Gutes vorhast und das Gute mit Lügen erreichen willst, dann ist das Sünde. Tamar dämmert es aber langsam. Judah denkt nicht daran, sie seinem Sohn Schelah zu geben. Er ist erwachsen und Tamar wird ihr Recht verwehrt. All die Jahre hat sie gewartet, hat all das ertragen, erduldet und wurde hingehalten. Und nun hört sie, dass Judah nach Timna kommt und sie legt ihre Witwenkleider ab und verhüllt sich. Sie verkleidet sich, sodass sie nicht erkennbar ist. Und Judah auf dem Weg sieht diese Frau, denkt sich, sie ist eine Prostituierte, er erkennt sie nicht. Und vielleicht hat er auch etwas getrunken, etwas mehr als er sollte. Das ist nicht unüblich, gerade beim Scheren oder beim Ernten. Und er sieht sie und will sie haben. Ihr Lieben, wie wichtig für uns alle, so wie Hiob es sagt, einen Bund mit unseren Augen zu schließen, dass wir vor Sünde bewahrt werden. Und sie fragt, was willst du mir als Preis geben? Und er bietet ihr einen Ziegenbock, den er gerade nicht bei sich hat. Und er meint, das ist ein guter Preis. Das ist ein guter Preis für die Unbekannte, für ihre Dienste und auch ihre Ehre. Damit hat sich alles erledigt. Es ist bezahlt. Falsch. Er hätte 10.000 Ziegenböcke bieten können. Er hätte Flüsse von Öl ihr anbieten können. Nichts ist vergleichbar mit der Reinheit der Seele und dem Frieden mit Gott, dem Frieden des Gewissens. All das ist nichts wert. Als Christen denken wir gar nicht in solchen Kategorien. Das Wohlgefallen Gottes und die Hoffnung der Herrlichkeit sind zu kostbar, um sie zu verkaufen. Tamar kennt mittlerweile ihren Schwiegervater und sie weiß, dass sie seinem Wort nicht vertrauen kann. Und sie verlangt einen Pfand, bis sie den Preis erhält und Judah fragt, was willst du? Und Tamar, sie hat offensichtlich die Situation durchgedacht und sie sagt, dein Siegelring, deine Schnur und dein Stab. Sie wählt zum Pfand das, wodurch er eindeutig identifiziert werden kann. Ist vergleichbar heute mit deinem Ausweis, deiner Versichertennummer und deiner Kreditkarte. So dass ganz klar ist, wem das gehört. Und Judah, er geht drauf ein, er gibt dir all das, denkt, er begleicht gleich seine Schuld und erhält seine Pfandleihe zurück. Und er geht zu ihr ein und sie wird schwanger. Tamar, sie legt ihre Witwenkleider ab. Entschuldigung, ihren Schleier ab und ihre Witwenkleider wieder an. Und Judah, er will natürlich seine Schuld begleichen, will seine Sachen zurückhaben, seinen Ausweis, seine Versichertennummer, seine Kreditkarte. Er sendet seinen Freund Hira mit dem versprochenen Ziegenbock zu dieser Frau, aber er findet sie nirgends. Er findet sie nicht. Er fragt die Leute an dem Ort und sie kennen sie nicht. Es gibt nicht diese Frau hier an diesem Ort. Und du kannst dir vorstellen, umso mehr Leute er fragt, umso unangenehmer wird die Situation. Judah hat nicht gerade in Ehren gehandelt. Und als Hira wieder zurückkommt, ihm das erzählt, sagt er, lass gut sein, es wird immer unangenehmer. Ich habe es versucht, aber sie soll lieber meinen Pfand behalten, bevor ich völlig in Verruf gerate. Er kümmert sich nicht um seine Sünde, sondern er ist mehr über seinen Ruf besorgt und will diesen bewahren. Judah glaubt, die Sache ist erledigt. Und er weiß noch nicht, dass seine Sünde ihn schon bald einholen wird. Wir kommen zum dritten Punkt, Verse 26 bis 30. Tamar ist schwanger. Und irgendwann kannst du es nicht mehr verbergen. Und nach etwa 3 Monaten erfährt auch Judah davon. Und Judah, ihm wird davon berichtet. Und in den Augen des Gesetzes gehört Tamar zu Schela. Das heißt, sie hat Hurerei getrieben, Ehebruch. Und schau, was es bedeutet. Sie ist schwanger von einem anderen Mann und das bringt Judas Familie in Verruf. Und sein Ruf ist ihm wichtig, wir haben das schon gesehen. Und so wie du den Text liest, schau, hört Judah davon und er sucht nicht einmal das Gespräch mit Tamar, sondern er spricht sofort ein so hartes Urteil, führt sie hinaus, verbrennt sie. Vers 24. Und ihr Lieben, spricht das nicht zu uns. Spricht das nicht zu uns. So oft sind wir wie Judah. Was meine ich damit? Sind wir nicht genau gegen jene Sünden bei anderen so hart, die wir uns oft selbst erlauben? Judah ist so blind gegen die Sünde, die er getan hat, aber er verurteilt die gleiche Tat, die gleiche Sünde bei Tamar mit aller Härte. Völlig erbarmungslos. Bringt sie hinaus, verbrennt sie. Und du denkst, Judah, siehst du das nicht, was du gerade tust? Du hast genau das Gleiche getan. Wie kannst du es bei Tamar so verurteilen? Und doch ist es bei uns oft genauso der Fall, nicht wahr? Ein Dieb empört sich über die Korruption. Es gibt keine ehrenhaften Diebe mehr, wenn Diebe Diebe bestehlen. Ein Lügner hasst es, belogen zu werden. Ein Stolzer verachtet den Stolz anderer. Ein Ehebrecher schimpft, wenn er über Ehebruch hört. Und Paulus sagt, denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst dasselbe. Wir hassen Sünde, solange sie nicht unsere eigene ist. Wir nennen sie bei anderen Sünde, aber bei uns ist es oft eine Schwäche, eine Ausnahme, schwierige Umstände. Und das Wort Gottes, es deckt genau diese Selbsttäuschung auf. Es zwingt uns, das Wort Gottes zwingt uns zu sagen, im Lichte der Wahrheit, nicht Judah, siehst du das nicht, sondern, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Sei mir, dem Sünder, gnädig. Und Judas Sünde holt ihn ein. Und schau, und das ist so wichtig zu sehen, es ist niemals die Frage, ob Sünde offenbar wird, sondern nur wann. Denn sie wird offenbar werden. Gott hätte Judah genauso wie seine anderen beiden Söhne, Ger und Onan, die so böse waren, sofort erschlagen können. Gott hätte das tun können, aber er tut es nicht. Er offenbart Judah seine Sünde. Verstehst du das? Es ist die Gnade Gottes, wenn Gott oder hier, wie Gott mit Judah verfährt, indem er seine Sünde offenbart. Es ist die Gnade Gottes, wenn Sünde auf Erden, solange wir leben, offenbar werden, damit wir die Möglichkeit haben, Buß zu tun. Sünde wird offenbar werden. Es ist nur die Frage, wann. Und Judah, er wird genau zu diesem Punkt geführt, indem Tamar ihm den Ausweis, die Versichertennummer und die Kreditkarte schickt. Sie sagt, von dem Mann, dem dies gehört, bin ich schwanger geworden. Und in Vers 26 siehst du, wie diese Realität Judah vor Augen gehalten wird. Du siehst diese Umkehrung in Judah. Du siehst, wie Judah in gewisser Weise zerbricht, indem er seine eigene Schuld sieht. Er erkennt, ich bin der Ehebrecher. Er erkennt, sie ist gerechter als ich. Und die Frage ist, ob du das gesehen hast. Schau, Judah hätte mit Leichtigkeit versuchen können, sich zu rechtfertigen. Er hätte erklären können, sie hat mich verführt. Sie trägt auch Mitschuld. Sie ist nicht unschuldig. Aber all das Fingerzeigen hört auf, weil er sich selbst vor dem heiligen Gott sieht. Er sieht, wer er ist. Und er zerbricht. Mit all seiner Gerechtigkeit. Er zerbricht. Und hier siehst du, wie die Gnade Gottes durchbricht. Wie die Gnade Gottes sich Judas erbarmt. Wie schnell sind wir dabei, ihr Lieben, die Schuld bei anderen zu sehen und oft gnadenlos zu handeln, mit dem Finger auf andere zu zeigen, den Splitter im Auge des anderen ziehen zu wollen und den Balken im eigenen Auge zu übersehen. Judah hat mit all dem aufgehört. Er hat seine Sünde gesehen und sie bekannt und sie gelassen. Und wir sehen, wie von diesem Ereignis an, wenn wir weiterlesen, wie Gott wirksam in Judah wirkt und ihn immer mehr verändert, dass er selbst für seinen Bruder Benjamin einsteht. Gott wirkt wirksam, wenn er wirkt. Und hier sehen wir das wunderbar bei Judah. Gnade ist es, die wahre Veränderung schafft. Gnade ist es, die uns auch in den Stammbaum Jesu als seine Kinder hinzufügt. Und die Frage für uns stellt sich, haben wir gesehen, was Judah gesehen hat? Lieben, haben wir unsere eigene Sünde gesehen, die uns schuldig vor Gott macht, die uns dazu treibt, zu Christus zu gehen und unsere Hoffnung allein in Christus zu sehen, aufhören, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern selbst zerbrochen sind vor Gott und uns nur über die Gnade Gottes wundern. Darum ist die Frage so wichtig: Hast du bei Christus im Glauben Zuflucht gesucht? Bist du zu ihm gegangen und hast bei ihm Ruhe für deine Seele gefunden? Und oh, wie sehr wünsche ich, dass hier jeder sagen kann, ja, das ist wahr für mich. Christus und Christus allein. Und Tamar, sie gebiert Zwillinge. Und zuerst kommt die Hand von Serach hervor, er ist damit der Erstgeborene. Und Peres, der Jüngere, bricht durch und kommt zuerst hervor. Gott hat eine besondere Liebe zu den jüngeren Brüdern hier in diesem Kapitel, nicht wahr? Wir sehen das immer wieder, Kain und Abel und der Jüngere. Nimm Ismael und Isaac und der Jüngere ist es. Und hier auch Serach und Peres und es ist der Jüngere, der durchbricht. Gott hat eine besondere Liebe hier zu dem Jüngeren. Und er bricht durch und dieses Bild, das Peres hindurchbricht, es zeigt uns irgendwo das Bild von diesem Kapitel, wie die Gnade Gottes in all der Sünde, in all dem Schmutz, was hier beschrieben ist, die Gnade Gottes hervorleuchtet. Die Gnade bricht durch und schafft Veränderung. Es ist die Gnade, die wir brauchen, so sehr in unserem eigenen Leben, in all der Sünde, in all dem Missbrauch, in all dem Scham, dem Lug und dem Trug. Die Gnade Gottes bricht hindurch und Peres ist der nächste Nachkomme, der näher zu Christus führt. Was für eine wunderbare Gnade. Wie sehr müssen wir sehen, dass wir diesen Nachkommen Judas brauchen, Jesus Christus. Ihr Lieben, wir müssen sehen, dass wir ein Leben wie Genesis 38 haben und Gnade in unserem Leben durchbrechen muss. Und nur Christus hat diese vollkommene Gerechtigkeit, die wir so dringend brauchen. Und das allein aus Glauben, allein in Christus. Lass mich kurz mit zwei Anwendungen schließen. Vielleicht ist jemand wie Judah da, der in so vielem versagt hat. Vielleicht sogar in seiner eigenen Familie. Vielleicht bist du in einem christlichen Haus aufgewachsen und hast dem christlichen Haus den Rücken gekehrt. Vielleicht hast du alles, was du getan hast, falsch gemacht. Und ich möchte, dass du weißt, Gott ist nicht ein Gott von einer zweiten Chance. Nein. Gott ist ein Gott von einer zweiten, von einer dritten, von einer vierten, von einer fünften, von einer zehnten, von einer hundertsten Chance. Gott ist so gütig und gnädig. Gott erbarmt sich. Gottes Gnade bricht durch und muss auch in deinem Leben durchbrechen. Unser Gott vergibt und das ist unsere Hoffnung, Jesus Christus. In ihm allein sind wir geborgen. Und hier ist Juda, der so versagt hat in allem. In seinem ganzen Leben, bis hierher. Und doch ist er derjenige, durch den der Messias, Jesus Christus, kommen wird. Er ist, den Gott auserwählt hat, durch den alle Nationen gesegnet werden. Gott ist ein so gnädiger Gott, dass er sogar diesen in seinen Stammbaum mit aufnimmt. Was für eine Gnade, was für ein herrlicher Gott. Und der zweite Punkt ist, vielleicht ist jemand da, der wie Tamar in einem kananitischen, in einem ungläubigen Haus aufgewachsen ist und nichts mit dem Glauben zu tun hatte. Und in Gottes Vorsehung bist du irgendwie zum Glauben gekommen und du liebst Christus von ganzem Herzen, du folgst Christus von ganzem Herzen. Und du wunderst dich vielleicht immer wieder, wie kann Gott mit mir, dem Sünder, so gnädig sein? Und du siehst dich vielleicht selbst nur als ein zweite Klasse Christ, weil du nicht in einem christlichen Haus aufgewachsen bist. Oder auch weil deine Familie so kaputt ist. Weil deine Verwandtschaft vielleicht so gottlos ist. Und ihr Lieben, umso weiter ich und im Alter wird irgendwie, kommen immer mehr Ereignisse aus der eigenen Verwandtschaft raus und man wundert sich nur, welche Gnade hat Gott mir geschenkt, dass ich ihn kennen darf in Christus. Wie gnädig Gott ist, dass ich solche Gnade erfahren habe. Ich möchte, dass du weißt, Gott ist ein gnädiger Gott. Und schau auf diese wunderbare Gnade. Tamar, eine Frau, die aus einer anderen Blutlinie kommt. Sie wird eine Vorfahre von dem Herrn Jesus Christus selbst. Ihr Lieben, es gibt keine zweite Klasse Christen bei unserem Herrn. Es gibt nur Kinder Gottes und egal woher du kommst, du darfst ermutigt sein. Du darfst ermutigt sein. In Christus Jesus bist du sein, egal woher du kommst, egal wer du warst. Das ist unser Gott, ein so gnädiger und gütiger Gott. Und ihn wollen wir preisen, nicht wahr? Lass uns still werden und ich möchte zum Abschluss beten.